Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Vorstoß des US-Präsidenten für einen Frieden in der Ukraine überrumpelte nicht nur die Europäer. Wie findet das eigentlich der ukrainische Schriftsteller Juri Prochaska?
Fürchterlich. Wir hatten einen Putin, jetzt haben wir zwei Putin.
Mehr im Gespräch mit Juri Prochaska gleich nach dieser Übersicht. Die israelische Psychoanalytikerin und Malerin Bracha Lichtenberg-Ettinger. Sie zeigt ihre Bilder und Werke erstmals in Deutschland und tut das in Düsseldorf. Ist mit dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag eigentlich auch der parlamentarische Liberalismus an ein Ende gekommen? Den politischen Theoretiker Jan-Werner Müller hören wir dazu. Und die Reaktion der Kulturwelt auf die Bundestagswahl interessieren uns auch. Michael Köhler lädt sie zu all dem ein. Er ist Schriftsteller, Übersetzer, politischer Essayist, Psychoanalytiker und er zählte 2004 zu den Aktivisten auf dem Kiewer Maidan. Hat Ausstellungen kuratiert, gilt als Vermittler zwischen der Ukraine und seinen europäischen Nachbarn. Juri Prochaska hat angesichts der russischen Zerstörung in seinem Land von einem Urbizid, einer Städtevernichtung gesprochen. Wir haben aber nicht über Wiederaufbauprogramme mit ihm geredet, sondern ich habe ihn gefragt, nach 3 Jahren Angriff auf die geistige, auf die materielle Kultur, was bleibt da? Wie verändert sich in der Ukraine der Stellenwert der Kultur?
Ja, das ist in der Tat so, dass nicht nur das Land Ukraine in Augen des Aggressors verschwinden soll, nicht nur seine Souveränität, sondern auch die gesamte Identität, auch die sprachliche und die kulturelle Identität. Und daher führen mich meine Überlegungen von diesen 3 Jahren zu einer Überzeugung. Ich definiere etwas, was für mich den totalen Krieg ausmacht. Im totalen Krieg ist immer die Seele im Krieg, ist immer die Gesellschaft im Krieg und ist immer die Kultur im Krieg. Und zwar ganz im Krieg, im Sinne von innerhalb des Krieges. Es gibt keinen Ort mehr, es gibt keine Funktionen mehr im Organismus, die von dieser Kondition unberührt geblieben wären.
Herr Prochaska, wird es die Bedeutung der Kultur stärken in der Ukraine, je mehr sie der Vernichtung anheimgegeben wird, also als eine Verlusterfahrung oder die Reste werden sie an Bedeutung zunehmend gewinnen? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, es ist ja beides. Natürlich werden Kulturgüter zerstört, Artefakte werden zerstört, Institutionen werden zerstört. Aber gleichzeitig passiert eben etwas anderes. Es wird jetzt von den Ukrainern ihre Kulturgeschichte neu definiert. Dann ergibt sich auch natürlich eine sehr andere Wertschätzung der Kultur und auch der Künstler, die auch sterben. Es entsteht eine neue Bewertung und auch eine neue Wertschätzung der schieren Existenz der Kultur, der Freude an Kultur und des Stolzes, weiterhin Kultur leben zu können, Kultur zu haben.
Was erwarten Sie von deutschen Mandatsträgern oder auch Kulturträgern?
Ich erwarte, dass jetzt angesichts dieser fürchterlichen Lage, in der sich Europa seit einigen Tagen befindet, nach manchen Entscheidungen der neuen US-Administration, also dieses Gefühl von ausgeliefert sein, von alleine gelassen sein, von verlassen sein, dass man dadurch vielleicht ein bisschen mehr versteht, 2 Dinge. Das eine, die Befindlichkeit der Ukrainer und ihrer Kultur schon seit langem. So ergeht uns schon lange, wie Europa jetzt sich vorfindet. Und zweitens, dass das zu einer Erkenntnis führt, dass Europa nur dann bestehen kann, wenn es eins wird. Was wiederum bedeutet, dass mehr Engagement, mehr Leidenschaft für die ukrainische Kultur in ihrer Geschichte und in ihrer Gegenwartsformen zutage gebracht werden. Diese Dialektik von Einmaligkeit einer nationalen Kultur, der ukrainischen, als Bestandteil von einem großen europäischen Orchester, aber auch vom Universalismus der ukrainischen Kultur.
Ist die Ukraine vielleicht in den Augen des russischen Staatspräsidenten Putin so etwas wie das ungezogene Kind, das auf eigenen Füßen stehen will oder die falsche Braut nämlich gewählt hat, nämlich mit der EU kokettiert?
Ja, das ist noch viel, viel schlimmer. Das ist ein verführtes Kind und ein unerzogenes. Übrigens genau das, was Russland jetzt mit vielen Tausenden ukrainischer Kindern macht. Sie entführt, verführt und versucht umzuerziehen zu echten, lupenreinen Großrussen. Das ist in Augen Putins die ukrainische Identität. Das ist ein verlorener Sohn, ein verführtes Kind und ein verirrtes Kind, das zurückgebracht werden muss, aber weil das Kind erwachsen ist und autonom, jetzt mit Gewalt.
Sagt der Schriftsteller, Übersetzer, Essayist und Psychoanalytiker Juri Prochazko. Das Ergebnis der Bundestagswahl ist für viele Kulturmacher in Deutschland vielleicht erschreckend, aber wenig überraschend. Sie fürchten direkte oder indirekte Auswirkungen durch den Erfolg der AfD, etwa auf kommunaler Ebene oder in den Ländern. Allein im Bundestag hat sich die Zahl der Sitze verdoppelt und damit auch der Anspruch auf Ausschussvorsitz, nicht zuletzt des Kulturausschusses. Wladimir Balzer hat Stimmen von Machern aus der darstellenden Kunst und der Musikwelt gesammelt.
Wenn man sich umhört in der Kulturszene der Republik, dann stößt man auf wenig Erstaunen über das Ergebnis der AfD. Aber auch auf ein Bewusstsein dafür, dass mit dem Erstarken dieser Partei die Arbeit vieler Kultureinrichtungen schwieriger werden könnte. Oder aber, um es positiv zu wenden, eine Herausforderung wird. Zum Beispiel Rudolstadt, eines der kleinsten staatlichen Theater Deutschlands, gelegen mitten in Thüringen. Dort ist seit vielen Jahren Steffen Mensching Intendant. Am Sonntag war er Wahlhelfer. Am Ende holte hier der AfD-Kandidat Michael Kaufmann 44%. Der Wahlkreissieger von der AfD ist im Freundeskreis des Rudolstädter Theaters.
Das ist eher der Versuch der AfD, sich in der bürgerlichen Mitte breit zu machen, zu zeigen, dass man durchaus für Kultur ist. Die andere Frage ist, wie man, wenn man dann in Machtpositionen ist, wie man dann auf Spielpläne, auf Spielplangestaltung Einfluss nehmen wird. Und ganz klar ist, dass unsere politische Haltung, die wir hier in den vergangenen Jahren deutlich gemacht haben, dass das der AfD und bestimmten Kreisen der AfD durchaus ein Dorn im Auge ist.
Eins steht jedenfalls fest. Der wiedergewählte AfD-Abgeordnete Kaufmann wird in einer doppelt so großen Fraktion sitzen. Eine Fraktion, die etwa im Kulturausschuss gerne den Vorsitz hätte, weil Kulturpolitik für die Rechtsaußenpartei als besonders wichtig gilt in einem internationalen Umfeld, in dem kulturelle Komponenten für die gesellschaftliche Auseinandersetzung immer wichtiger werden. Olaf Zimmermann ist oberster Lobbyist der Kulturszene. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.
Wir erleben es ja jetzt schon die ganze Zeit, auch schon seit den letzten 1-2 Jahren, dass der Druck auf den Kulturbereich durch die extreme Rechte zunimmt. Und wir müssen davon ausgehen, dass das jetzt noch stärker wird.
Ein Mann, der sich davon nicht beeindrucken lassen will, ist Matthias Lilienthal. Er war Chef der Münchner Kammerspiele und wird demnächst die Volksbühne in Berlin führen. Ein Anruf bei ihm. Er ist auf dem Weg zur Berliner Kulturverwaltung, wo er Details seiner Arbeit besprechen will.
Ich bin traurig, dass ein Aufbruchsversuch, den es rund um Habeck gegeben hat und eine Änderung der Gesellschaft, dass die einfach vollständig gescheitert ist und wir jetzt einer massiven rechten Mehrheit uns gegenübersehen. Und man merkt es ja auch schon, dass sich die Bedingungen für Kultur drastisch verändern.
Diesen Druck kennt Shermin Langhoff schon lange. Sie ist seit vielen Jahren Intendantin des Gorki-Theaters in Berlin. Sie hat mit einem Plakat an ihrem Theater Furore gemacht. Darauf waren Friedrich Merz und Alice Weidel zu sehen, kurz vor einem Kuss. Darüber der Spruch, die Grenze ist nicht mehr sicher. Shermin Langhoff, die sich über den Erfolg der Linken freut, weil sie als einzige Partei nicht migrationsfeindlich aufgetreten sei, setzt dennoch Hoffnungen auf den wahrscheinlichen nächsten Kanzler.
Die Hoffnung ist, dass dieser Kanzler, der bisher durchaus polarisierend war im Wahlkampf, anerkennt, dass er dann der Kanzler des gesamten Landes und auch meiner werden muss und dem gerecht werden.
Direkt für eine Partei setzt sich Shermin Langhoff nicht ein. Das tut aber ein berühmter Musiker wie Igor Levit. Er ist Mitglied der Grünen und unterstützt sie gelegentlich im Wahlkampf. Das Abschneiden seiner Partei enttäuscht ihn. Für ihn hat Spitzenkandidat Robert Habeck als Wirtschaftsminister in einem schwierigen politischen Umfeld agieren müssen.
Ich glaube auch, es ist eine große Chance für die Grünen, dass sie in dieser Zeit Opposition sind und die Opposition im Deutschen Bundestag nicht von zwei Randparteien bespielt wird. Darin liegt, glaube ich, eine große Chance.
Die größte Oppositionspartei wird sehr wahrscheinlich die AfD sein. Ihr Erfolg erschreckt Igor Levit.
Es ist schlimm, was da passiert. Es ist schlimm, dass ein Fünftel der deutschen Bevölkerung diese Partei wählt.
Jetzt setzt er auf ein demokratisches Regierungsbündnis, das sich gegen die Rechtspopulisten stellt.
Jetzt gerade hoffe ich sehr, dass Friedrich Merz bewusst ist, was für eine ungeheure Verantwortung in seinen Händen liegt. Weil wenn diese Regierung dem Großteil der Bevölkerung nicht das Gefühl gibt, dass diese Demokratie und diese Institutionen liefern, dann, glaube ich, kriegen wir ein ganz, ganz anderes Problem in spätestens 4 Jahren.
Unterdessen freut sich sein Musikerkollege Konstantin Wecker über den Erfolg der Linkspartei. Der Liedermacher, der sich als Anarchist und Antifaschist bezeichnet, hat sie öffentlich unterstützt.
Wir brauchen ab sofort eine neue Bewegung für die Menschlichkeit überall in der Gesellschaft. Eine Bewegung, die kompromisslos der rechten Hetze gegen sozial Schwächere und Geflüchtete auf den Straßen und in den Parlamenten entgegentritt.
Das ist es, was man immer wieder hört. Gegen die Stärke der AfD kann die Kultur wenig ausrichten. Aber dafür die eigenen gesellschaftlichen Ideale hochhalten.
Berichtet Wladimir Balzer. Nach 11 Jahren Parteivorsitz verliert die FDP nicht nur ihren Vorsitzenden Christian Lindner. Sie hat auch nach mehreren verlorenen Landtagswahlen den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag deutlich verpasst. Mit dem Ideenhistoriker, politischen Theoretiker Jan Werner Müller habe ich darüber gesprochen. Er lehrt an der amerikanischen Princeton University und ihn gefragt, ist mit dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag auch der parlamentarisch vertretene Liberalismus am Ende?
Die FDP hat ja kein Monopol auf Liberalismus. Und das, was beispielsweise während der sozialliberalen Koalition in den 70er Jahren besonders wichtig war, also dass sich viele dafür eingesetzt haben, dass gewisse bürgerliche Grundfreiheiten gesichert oder gar ausgebaut werden, dafür, mit Verlaub, stand die FDP ja schon lange nicht mehr primär ein. Im Gegenteil, sie hat sich ja entwickelt in Richtung eines primär ökonomisch orientierten Liberalismus. Die Rede jetzt von, wir müssen mehr Musk und Milei wagen, war ja in gewisser Weise nicht völlig überraschend, sondern vielleicht der Kulminationspunkt dieser Entwicklung. Eine Zeit lang sah es so aus, als könnten vielleicht die Grünen dieses Erbe antreten, also das Erbe von der Verteidigung von Grundfreiheiten.
Also Bürgerrechtsbewegung.
Aber andererseits ist das so überschattet worden inzwischen von der Tatsache, dass halt die Grünen immer nur noch als Moralisierer wahrgenommen werden, als die Partei der Verbote etc. Also da ist in gewisser Weise für diejenigen, die jetzt im Bundestag vertreten sind, ist da, wenn ich so salopp sagen darf, ist da was zu holen. Soll heißen, die ganzen Sorgen über Überwachungsstaat, Überwachungsplattformen, Demonstrationsrecht, all diese Dinge verschwinden ja nicht auf einmal, werden vielleicht noch wichtiger und vielleicht das Ganze etwas weniger offensichtlich formuliert. Das Interessante ist ja, dass heutzutage, wenn man so direkt sagen darf, die Feinde der Freiheit selber häufig die Freiheit im Munde führen. Also wenn man an die Rede von dem amerikanischen Vizepräsidenten denkt, der sich dann darstellte als der große Verteidiger der Meinungs- und Redefreiheit in Europa.
Sie spielen an auf die Münchner Sicherheitskonferenz.
Genau, also J.D. Vance, der sagt, das Problem mit den europäischen Demokratien ist, dass man da ja gar nichts mehr sagen darf. Er selber agiert aber sozusagen zu Hause völlig autoritär und ist ja wiederum auch verbündet mit denjenigen, also nur als Beispiel im europäischen Kontext Viktor Orban, die selber extrem illiberal oder zum Teil direkt autoritär regieren. Also das ist eine neue und schwierige Konstellation, aber das ist eine wichtige Herausforderung. Und klar, es gibt im Moment so viele andere Herausforderungen, gerade in Deutschland, aber es wäre natürlich an sich sehr wünschenswert, wenn im neuen Bundestag es auch diejenigen gäbe, die sagen, da ist was zu holen, politisch zu holen, und das ist einfach grundwichtig für eine Demokratie.
Mit Blick auf die Wahlerfolge der AfD oder auch paneuropäisch von Populisten, ich variiere einen Satz, der bei Ihnen ein Zitat der Philosophin Judith Sklar ist. Menschen, die sich fürchten, sind zum Fürchten.
Also das politische Geschäftsmodell der Rechtspopulisten ist ganz eindeutig die Furcht. Es werden ja ständig Bedrohungsszenarien aufgebaut. Die leben ja, salopp gesagt, davon, dass Menschen sich fürchten. Daraus folgt natürlich nicht eins zu eins, dass jeder, der solche Parteien wählt, unbedingt jetzt genau diese Emotionen verspürt oder genau diese Agenda hat. Wir können das wirklich nur gesichert sagen über die sozusagen offiziellen Sprecherinnen und Sprecher. Es gibt genug andere, die einfach nur mal protestieren wollen oder die auch ganz andere Sorgen haben oder die mit Verlaub auch einfach rassistisch sind und sagen, ich möchte einfach ein rassistisches Programm, unabhängig von irgendwelchen Furchtgefühlen. Also das ist wie immer eine komplexe Gemengelage. Nur die Frage ist halt auch immer, was die anderen machen. Also übernehmen die das, was im Deutschen ja heutzutage immer so schön als Framing bezeichnet wird? Also sagen die, ja, die Bedrohung ist genauso schlimm und ist auch genau so zu beschreiben, wie das die Rechtspopulisten tun? Oder sagen die, nein, natürlich nehmen wir gewisse Herausforderungen ernst, aber wir lassen uns nicht aufzwingen, wie wir über diese Herausforderungen reden sollen.
Populisten sind jedenfalls in einem Punkt erfolgreicher. Sie sind die besseren Affektbewirtschafter.
Nicht unbedingt. Also die Populisten haben kein Monopol auf Gefühle und Gefühle sind auch nicht irgendwie demokratieinkompatibel. Alle guten Politikerinnen und Politiker arbeiten mit Gefühlen, mit der möglichen Ausnahme von Frau Merkel, die das vielleicht nicht immer getan hat. Aber das ist erstmal nicht irgendwie verwerflich. Frage ist, was für Gefühle? Und da Gefühle ja wiederum auch nicht einfach irgendwie aus dem Nichts kommen, sondern selber wieder auf gewissen Gedanken beruhen. Also sie sind wütend, weil sie das Gefühl haben, es passiert irgendwas, was nicht fair ist. Da steckt ja erstmal ein Gedanke dahinter, über den man diskutieren kann. Also diese Tendenz, die Populisten, das ist alles nur Emotion, die halte ich für selber in gewisser Weise wieder gefährlich. Also man darf die Emotionen sozusagen einfach wegnehmen lassen von der anderen Seite, wenn man so sagen darf. Und es kommt halt immer genau darauf an, um welche Emotionen es geht und auf welchen Gedanken diese Emotionen wiederum beruhen.
Jan-Werner Müller über unabgegoltene Freiheitsrechte. Den Namen der Künstlerin, um die es jetzt geht, haben manche das erste Mal vielleicht gehört im Zusammenhang mit ihrem Rücktritt aus der Findungskommission zur künstlerischen Leitung der Documenta 16. Bracha Lichtenberg-Ettinger, sie ist nicht nur Tochter von Holocaust-Überlebenden und Psychoanalytikerin, sondern eben auch Künstlerin. Die Kunstsammlung K21 in Düsseldorf zeigt ihr Werk erstmals in Deutschland. Dazu zählen Malereien, aber auch Frühwerke aus den 80er Jahren. Unsere Erfahrungen, unser Unbewusstes gehört uns nicht allein, sagt sie. Sie kommen von nah, von fern, sie wirken fort, sind übertragbar. Und das ist in ihrer Malerei zu entdecken, wieder zu erkennen. Anja Reinhardt sah diese Ausstellung.
Dunkel, hell, dunkel. Das ist der Lichtrhythmus der insgesamt drei aufeinanderfolgenden Räume der Ausstellung. Mehr Dunkelheit also als Licht.
The moments where we loosen a bit our rationale.
Das, was passiert, wenn wir das Rationale ein bisschen loslassen und versuchen, mit dem Unbewussten in Kontakt zu kommen, mit seinen Abdrücken, das ist selten beschrieben worden.
Described.
Sagt Bracha Lichtenberg. Als Künstlerin ist sie Autodidaktin. Viele Jahrzehnte hat sie vor allem als Psychoanalytikerin gearbeitet. Das ist auch der Kern, der Urgrund ihrer Arbeiten, die sie in Düsseldorf ausstellt. Gemälde und Zeichnungen, kleine, oft quadratische Formate, die teilweise während Therapiesitzungen entstanden sind. Lichtenberg geht den Träumen, dem Unbewussten und den transgenerationellen Traumata nach.
But our unconsciousness is not only ours.
Unser Unterbewusstsein gehört nicht nur uns allein. Je mehr wir uns darauf einlassen, merken wir, dass wir auch Spuren unserer Vorfahren in uns tragen.
Traces we carry from our ancestors.
Bracha Lichtenberg-Ettinger ist das Kind von Holocaust-Überlebenden und die Enkelin von Holocaust-Opfern. Ihre Familie war im Ghetto von Łódź interniert. Die Shoah spielt in ihrem künstlerischen Werk eine durchgehend wichtige Rolle. Eine ihrer Vorlagen, ein Foto von Frauen und Kindern in der Ukraine aus dem Jahr 1942, alle entkleidet und aufgereiht für den Massenmord durch die Nazis, bearbeitet sie seit vielen Jahren. Lichtenberg löst in verschiedenen Facetten von Violett und Rot das Figurative auf, geht aber nicht ganz ins Abstrakte. Die Frauen erinnern auf den Gemälden eher an die fluiden, wellenartigen Figuren von Edvard Munch. Erkennbar ist nicht das Individuum, sondern der Schmerz und die Angst der Frauen, die wenige Sekunden später erschossen wurden. Im zweiten Raum schenkt ihnen die Künstlerin eine Zukunft.
Die Figuren, die wir vorher gesehen haben, zusammengedrängt, auf die Erschießung wartend, sind plötzlich unterwegs und verwandeln sich in Neugeborene oder in weibliche Engelsfiguren oder in Jan Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring, das in einer völlig irren Pastiche plötzlich an die Stelle der Frau tritt, die vorher aus der kurz vor der Erschießung stehenden Menschenmenge den Fotografen angeschaut hat.
So Kolja Reichert, der die Ausstellung kuratiert hat. Das Denken auf eine Zukunft hin ist ebenfalls ein zentraler Aspekt in Bracher-Lichtenbergs Werk. Sie widerspricht damit auch, und vielleicht nicht ganz zufällig, dem Philosophen Martin Heidegger, der sich den Nationalsozialisten andiente. Für Heidegger ist der Mensch schon im Moment der Geburt auf den Tod ausgerichtet. Künstlerisch bedeutet Brachers Blick auf eine Zukunft, einen Entstehungsprozess von teilweise mehreren Jahren zuzulassen, in dem sprichwörtlich Geburten auf Papier stattfinden, wie sie erklärt. Wenn sie mit Farbe, Pinsel und Stift immer wieder über lange Zeiträume an den Bildern malt, Schichten um Schichten aufträgt und langen rot-violetten Pinselstrichen mit stecknadelgroßen weißen Punkten Struktur gibt, bin ich manchmal selbst ganz überrascht, weil plötzlich ein Porträt zu sehen ist oder sogar ein Selbstporträt oder ein Phantom taucht auf.
Phantom arises.
Kein Bild steht hier für sich alleine. Der Zusammenhang stellt sich über ihre kleinen Notizbücher her, die sie täglich mit Gedanken, Kritzeleien und kleinen Gemälden befüllt. Die Büchlein liegen in Vitrinen und sind leider stellenweise etwas grell ausgeleuchtet, sodass nicht alles erkennbar ist. Hier werden Themen wie Krieg, Gewalt und Zeugenschaft behandelt. Hier tauchen Motive wie das Auge, der weibliche Körper oder Mutterschaft auf.
Jedes Bild enthält meistens dieses Grundkonvoluts an Motiven, die für Bracher immer ein Portal waren, um bestimmte Gefühle von Verbundenheit und von Trauer und Schrecken zu bearbeiten.
Es sind die Gegensätze, die diese Ausstellung, in der vieles auf den ersten Blick sehr empfindsam erscheint, kraftvoll wirken lassen. Der Terror in den Bildern und die zarten Stoffe hinter den Bildern.
Art has a power, but it frightens politics.
Kunst ist mächtig, aber sie macht der Politik Angst. Daran hat sich tatsächlich seit Jahrhunderten nicht viel geändert.
Ein Beitrag von Anja Reinhardt war das. In den Kulturmeldungen geht es jetzt um ein deutsches Wort, Ungetüm, das Zustrombegrenzungsgesetz. So nannte die CDU ihre Gesetzesinitiative zur Migrationspolitik. Mehr weiß Nicole Strecker.
Ja, ein Begriff, den heute in der Süddeutschen Zeitung 12 Autoren und Verlegerinnen, darunter Uwe Timm, Dörte Hansen und Jo Ländle, scharf kritisieren. Sie verweisen auf die historische Bedeutung der Metapher des Stroms bzw. Strömens. So habe das Sprachbild zum rhetorischen Repertoire des Faschismus im 20. Jahrhundert gehört und sollte schon damals beängstigende Assoziationen von entfesselten Naturgewalten wecken. Jeder realen Barbarei, warnen die Vertreter der Literaturbranche jetzt, gehe die Barbarisierung der Sprache voraus. Und apropos Barbaren. Nach Erkenntnissen über die NS-Vergangenheit der Journalistin Edith Ruß streicht das Oldenburger Haus für Medienkunst den Namen der Stifterin aus seinem Titel. Ruß war Mitglied der NSDAP und hatte als Journalistin in ihren Artikeln völkisch-nationalistisches Gedankengut verbreitet, wenn auch auf untergeordneter Ebene, wie es heißt. Jetzt hat der Rat der Stadt Oldenburg die Umbenennung beschlossen. Annie Lennox, Kate Bush, Damon Albarn und zahlreiche andere Musiker haben ein Gemeinschaftsalbum herausgebracht, darauf 12 Titel und zu hören ist nichts. Also wörtlich nichts, denn es handelt sich um lauter Aufnahmen von Stille in menschenleeren Tonstudios. Damit protestieren die Künstler gegen eine von der Regierung angedachte Urheberrechtsreform, die es der KI ermöglichen würde, ihre Songs kostenfrei zu nutzen. Auch fast alle Zeitungen des Landes protestierten mit einer kollektiven Anzeigenkampagne gegen die mögliche Reform. Das Landgericht Hamburg hat entschieden, der Roman Innerstädtischer Tod von Christoph Peters wird nicht verboten. Der entsprechende Antrag des Berliner Galeristen-Ehepaars König wird abgewiesen. Die Übereinstimmungen zwischen Johann und Lena König mit Peters Romanfiguren seien zwar erkennbar, heißt es in der Begründung, sie stellten aber keine Persönlichkeitsrechtsverletzung dar. Die Kunstfreiheit überwiegt. Die Hamburger Schriftstellerin Regula Fenske übernimmt den geschäftsführenden Vorstand des Deutschen Literaturfonds. In der Vergangenheit war die Hamburger Schriftstellerin schon Präsidentin des Deutschen Pen-Zentrums, jetzt also das Ehrenamt beim Deutschen Literaturfonds, der deutschsprachige Autorinnen und Autoren durch Stipendien und Preise fördert. Und der Schweizer Autor Christian Kracht ist mit seinem Roman Eurotrash für den mit 50.000 Euro dotierten Booker Prize nominiert. Ende Mai wird dann der Gewinner des bedeutendsten britischen Literaturpreises bekannt gegeben.
Die Kulturmeldung waren das mit Nicole Streck am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Der erste Tag im neuen Bundestag ist dort ein Thema. Ihnen einen guten Abend.